True Stuff.
Welche Kriminalfälle haben uns besonders schockiert?
Und wie ging es nach den Taten für die Beteiligten weiter? Ich bin Lena.
Und ich bin Marei. Wir sprechen über wahre Begebenheiten zu den unterschiedlichsten Themen.
Und weil es uns unheimlich wichtig ist, dass ihr ein aktiver Teil unseres Podcasts seid, werden wir in jeder Folge 2 von euren ganz privaten Geschichten erzählen.
Das Thema der nächsten Folge geben wir dafür jeweils am Ende unserer Folge bekannt, sodass ihr uns im Anschluss auf Instagram unter True Stuff Podcast oder eine E-Mail schreiben könnt. Hallo Lena.
Na?
How is your mood?
Oh, ich sage es dir, du siehst mich ja, alle anderen zum Glück nicht. Kennst du diese Menschen, die am Steuer sitzen und dann haben die ja die Macht über die Musik, die läuft? Und ich weiß ja selbst, ich liebe ja Musik und ich liebe ja alles an Musik. Und deshalb kenne ich auch eigentlich jedes Lied, was so läuft. Egal, ob es jetzt aus den 60ern ist oder halt aus der heutigen Zeit. Und ich kann es ganz, ganz schlecht, im Auto zu sitzen und nicht mitzusingen. Das kriege ich nicht so gut hin. Und ich saß jetzt die Woche bei meinem besten Freund im Auto. Und der hatte eine Musik laufen. Ich glaube, von Bosse oder so. Und ich habe angefangen, so mitzusingen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich unheimlich gut singe. Also, oder?
Ja, definitiv. Ich wollte dich schon immer mal bei The Voice anmelden. Mhm.
Und habe dann mitgesungen. Und dann machte der das Lied lauter. So richtig laut, sodass man meinen Gesang nicht mehr hören konnte.
Das dachte ich doch auch immer, dass du das bei mir machst.
Ja, aber das ist totaler Müll, weil ich liebe Leute, die bei mir im Auto mitsingen. Egal wie schief sie singen, ich finde das total gut. Und da habe ich ihn angeguckt und habe so spaßeshalber so gesagt, ja, machst du lauter, damit du mich nicht mehr hörst, ne? Und er so, ja. Und ich so, was? Du machst das ernst? Wie schlimm ist das?
Das ist krass.
Wie schlimm auf einer Skala von 1 bis 10 findest du es, wenn Leute bei dir im Auto mitsingen?
Ich finde es überhaupt nicht schlimm.
Nee, ne?
Das ist so eine Null.
Eine Null, finde ich auch.
Ich mag das richtig gerne.
Ja, ich auch.
Deshalb liebe ich es auch immer, wenn wir zusammen Auto fahren. Wir singen ja immer beide mit.
Ja.
Oder wenn wir uns irgendwo treffen und mit den Autos aneinander vorbeifahren und dann Fenster runter, Musik aufdrehen und der, der draußen auf der Straße steht, auch laut mitsingt.
Ja.
Das ist auch toll für alle, die dann vorbeigehen.
Ist super. Aber es gibt einfach Leute, die sind auch nicht so musikalisch. Mhm. Es gibt ja auch Leute, die hören Lieder nur wegen der Melodie.
Ja.
Und ich bin zum Beispiel so ein Typ, Mensch, ich höre Lieder wegen des Textes.
Mhm. Geht mir
wie
auch
ist
so.
Das bei dir, ja?
Ja.
Also du magst Lieder, weil du den Text magst und dann die Melodie dazu passt.
Ja, also ich mag auch manchmal so elektronische Musik oder so.
Ja.
Also mag ich in so bestimmten Situationen total gerne hören.
Ja.
Aber generell höre ich einfach Lieder, um mitzusingen. Und um so die Bedeutung hinter dem Song und so, das finde ich mir viel wichtiger.
Ja,
deshalb würde es mir nicht reichen, immer nur irgendwie so Elektromusik zu hören oder so, wo gar nicht mitgesungen wird oder man im Zweifel nicht mitsingen kann. Weil ich finde, es gibt nichts Schöneres, als Musik zu hören, im Auto zu sitzen und so richtig laut mitzusingen.
Mhm. Sehe ich auch so. Und ich höre auch gar nicht, dass die Leute um mich rum schief singen.
Nö.
Aber standst du mal an einer Ampel und an dir ist jemand vorbeigefahren, der sehr laut Musik anhatte?
Mhm.
Und wetten, das hört sich im Auto gar nicht so laut an.
Ja.
Und zweite Wette, ganz viele Leute haben schon bei uns gedacht, wir haben nicht alle Tassen im Schrank, dass wir die. Ja, das habe ich letztens gedacht, als ich bei Familie auf dem Parkplatz war. Da fährt so ein Mädel an mir vorbei und hatte aber richtig die Musik an. Und sie machte gar nicht so den Eindruck, als wäre das so laut. Und ich dachte, scheiße, jeder hört, dass ich die Flippers höre draußen.
Klar.
40 Jahre die Flippers.
Ja, ist so, hundertprozentig.
Ja, ne?
Aber im Auto ist es, also, dann hat man auch so das Gefühl, man ist so in einer kleinen geschützten Kapsel.
Genau. Niemand sieht und hört mich.
Genau. Ich muss mich mal zusammenreißen, wenn ich im Sommer mit Papas Auto fahre, der fährt ja ein schickes Cabrio.
Ja.
Und wenn man dann offen fährt, dann neige ich trotzdem dazu, die Musik ganz laut zu machen.
Ja, klar, auf jeden Fall.
Wieso auch nicht? Und dann fällt mir wirklich manchmal auf, dass die Leute komisch gucken.
Aber es tun Leute ja auch verrückte Dinge in ihren Autos, ne?
Ja.
Weißt du, was ich schon zweimal gesehen habe? Und zweimal ist in diesem Fall extrem viel.
Na?
Einmal habe ich gesehen, dass ein LKW-Fahrer, und das konnte ich nur sehen, weil ich in einem Reisebus saß, sich einen runtergeholt hat während der Fahrt.
What?
Ja, während der Fahrt. Also das, und wir sitzen so alle im Reisebus, mit meiner Klasse damals, ich war irgendwie 15 oder so. Und auf einmal fängt einer meiner Klassenkameraden an zu schreien und meinte, der schrubbt sich ein. Und ich so, was?
Also mal abgesehen davon, dass ich das echt eklig finde.
Ist also jetzt den Akt an sich, oder?
Nee, das im Auto, im LKW so, ja, zu machen, ja, ja. Das finde ich eklig. Du willst
auch hin damit, aber
gut. Ja, und er kann sich danach nicht die Hände waschen, dann fährst du ja so das Steuer. Okay, bin ich komplett raus.
Aber ist ja sein LKW, kann genau er ja machen.
Ist sein LKW, okay. Es ist auch einfach übertrieben gefährlich, weil ja, wir wissen ja alle, so bei so einem Orgasmus brennen die Synapsen ja kurz durch.
Ist das so?
Ja.
Das wusste ich nicht.
Wie aufnahmefähig ist dieser Mensch dann in diesem Moment? Null. Und woran denkt er gerade? Er denkt ja offensichtlich nicht ans Autofahren.
Aber bei Männern geht der Orgasmus ja nicht so lange wie bei Frauen.
Ja, das stimmt.
Es ist also nur ein ganz kleiner Moment. Und wenn er einen Abstandshalter hat in seinem LKW, dann...
Ja, aber der Weg dahin ist ja auch schon...
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und da ist er ja gedanklich auch schon nicht mehr in seinem LKW beim Fahren wahrscheinlich.
Nee, das glaube ich auch. Vielleicht. Ich frage mich aber auch, was ihn beim Fahren so erregt hat. Weil wenn ich Auto fahre, also bin ich ganz weit davon entfernt, erregt Dito zu sein. Ja. Da konzentriere ich mich auf die Straße und auf die Musik, die ich höre, aber... Ja. Auf nichts anderes.
Ich weiß auch nicht, ich glaube, da könnte auch nichts passieren, dass ich dann in dem Moment denken würde, so komm, jetzt los.
Und das zweite Mal stand ich bei Famila wieder auf dem Parkplatz und ich habe mein Auto, also ich habe so eine Macke, ich parke mein Auto in der Regel mit einer Seite zu den Einkaufswagen, weil da kann mich dann ja keiner einparken und mein Auto zerkratzen. Und es war abends 21, also kurz vor 9 und Famila hat damals um 9 zugemacht. Und dann hat mich so ein Penner eingeparkt. Aber der ganze Parkplatz war frei, aber er stand so nah an meiner Fahrertür, dass ich nicht einsteigen konnte, nicht mal vielleicht. Also musste ich an seine Scheibe klopfen, um ihn zu bitten, mal wegzufahren. Und während ich gerade zu seinem Fenster gehe und anklopfen will, sitzt er da und holt sich einen runter. Und ich dachte, nein, 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 nein. Und guckt nur so ins Auto. Und das 1000%ig war das ein Typ, der gesehen werden wollte. Ja, weil du stellst dich sonst ja nicht direkt an das einzige Auto, was geführt noch auf dem Parkplatz steht, so nah dran, dass derjenige nicht einsteigen kann.
Du ziehst es magisch an.
Diese Männer, die sich einen runterholen, ja, diese Schweine.
Wirklich.
Also der Mann, der bei mir wohnt, der hat einen Vater. Und der ist Polizist. Und dem habe ich das erzählt. Und der meinte, ja, das ist hier überhaupt nichts Ungewöhnliches. Also es gibt Männer, die setzen sich in die Bahnen und tun es, einfach um gesehen zu werden. Und das ist der Punkt, der sie so erregt. Und es gibt so Männer, die sind so gestört, die erregt nur das. Ja, heute ist gar nicht unsere Sexfolge.
Ich wollte gerade sagen, ey, wir können wirklich eine komplette Folge über Sexgeschichten und Sexunfälle und keine Ahnung was machen. Ich habe auch nach der letzten Folge zu den Horror-Dates nochmal so viele Geschichten geschickt bekommen, wo ich so dachte, Leute, ich freue mich ja, dass ihr so offen damit umgeht. Aber jetzt weiß ich, wer wie wann wo Sex hatte. Ich möchte es bitte, also...
Doch, ich möchte das wissen.
Ja,
okay, gut, ja, aber ich finde diesen Austausch mega.
Ja, ich unter auch so viele uns finde ich das bekommen auch, aber ich finde...
Nein, das ist unsere Community.
Ja.
Doch, wir sind doch eine große Family, Leute.
Vermitteln wir scheinbar, dass man mit uns gut über Sex sprechen kann.
Ja, und deshalb wird unser nächstes Thema auch Sex sein.
Okay.
In jeglicher Form. Freie Liebe, ungewollte.
Also gewollte finde ich immer schon mal besser als ungewollte.
Ja, absolut. Aber... Gut. Einige Leute mögen es ja auch ungewollt. Da gehe ich dann nächste Folge nochmal drauf ein.
Ja, hat mir auch jemand gesagt, dass er wirklich die Fantasie hat, dass die Frau... Oh, soll ich jetzt schon spoilern? Komm, ich
mach was. Ja, spoiler mal.
So tut, als wäre sie seine Tochter. Oh. Und dass sie da so ein Vater-Tochter-Ding... Da dachte ich so...
Da habe ich echt Probleme mit.
Bin ich echt total raus.
Das ist also ganz, ganz schlimm.
Alles Familiäre möchte ich nicht in meinem Bett haben. Nee. Auch nicht auf meinem Sofa, auf meinem Tisch, nirgendwo. Nee. Also,
und das findet mir nicht statt. Dinge, die möchte ich gar nicht, dass man sie mir erzählt. Also alles andere total gerne, aber da hört es auf. Da hört es echt auf. Aber ich habe so gute Stories fürs nächste Mal. Da machen wir mehrere Stories.
Ja.
Ich habe auch gesammelt ohne Ende. Ach, schön, dass wir euch so ganz normale Themen vorschlagen und es kommen zwar immer Nachrichten von euch, aber die Flut an Nachrichten kommt dann, wenn ihr richtig intim werden sollt.
Ja, das ist
dann
echt
haut ihr es raus. Wenn ihr über Psychotherapeuten reden sollt und über eure Probleme oder über Sexgeschichten, dann seid ihr offen. Super, Leute.
Dann richtig on fire.
Ja.
Sehr, sehr cool.
Aber heute geht es ja gar nicht um Sex, heute geht es um Crime.
Richtig. Bevor wir jetzt anfangen, muss ich eine Triggerwarnung aussprechen.
Ja.
Für meinen Vater. Also Papa, wenn du das jetzt hörst, gleich wird's gruselig. Der hat sich nämlich letztens beschwert. Der hört uns auch gerne so, wenn er nicht einschlafen kann oder halt im Auto sitzt. und so zu seinem Geschäftstermin fährt, dann hört er uns gerne, aber er findet das manchmal zu blutrünstig. Und so, ihr sprecht über so schlimme Themen, wie könnt ihr darüber sprechen? Und deshalb kommt jetzt die Warnung, hör lieber den Fragenfreitag oder warte auf die nächste Folge.
Und von mir, hör doch einfach gerne zu. Weil ich glaube, schlimmer ist die nächste Folge, wenn deine Tochter über Sex spricht, als das, was wir heute erzählen.
Ja, okay, gut, könnte sein. Warte 2 Wochen. Na gut. Ich bin gespannt, was du jetzt erzählst.
Mein Kapitel heute ist nichts für schwache Gemüter. Für alle, die also gerade beispielsweise schwanger sind, hier eine Triggerwarnung. Tika ist 29 Jahre alt und hochschwanger. In ihrem Leben ist leider nie etwas so richtig glatt gelaufen. Sie lebte lange Zeit auf der Straße und von einem in den anderen Tag. Doch irgendwann lernt sie ihren jetzigen Mann kennen und beginnt sich mit ihm ein Leben aufzubauen, das sie voll und ganz erfüllt. Zwar haben die beiden kaum Geld und sind auf Hilfeorganisationen angewiesen, aber dennoch freuen sie sich sehr, als sie erfahren, dass sie ein Kind erwarten. Inzwischen ist Tika schon im 9. Monat, als sie plötzlich einen Anruf von der Militärangestellten Veronica bekommt, die sich als Mitarbeiterin einer solchen Wohltätigkeitsorganisation ausgibt. Sie erzählt ihr, dass sie kostenlose Babykleidung abzugeben habe und ihr gerne welche geben würde. Für die werdende Mutter und ihren Mann ein wahrer Wink Gottes. Schließlich haben sie kaum Geld und können jede Hilfe gebrauchen. Die beiden Frauen verabreden sich für einen Tag im Dezember. Veronica bietet Tika an, sie von zu Hause abzuholen. Ihr Mann PK jedoch ist skeptisch. Es ergibt für ihn keinen Sinn, dass Veronica ihm die Sachen nicht einfach mitbringt. Er bittet seine Frau also mehrmals zu warten, bis er von der Arbeit kommt, damit er sie begleiten könne. Doch die Vorfreude auf die neuen Klamotten ist zu groß und überschattet die Zweifel. Und so steigt sie am nächsten Morgen in das Auto der angeblichen Sozialarbeiterin ein. Unterwegs redet überwiegend Tika. Veronica ist zwar sehr nett, sagt aber kein überflüssiges Wort. Plötzlich täuscht diese vor, dass ihr Auto einen Fehler habe und sie kein Handy dabei hat. Sie müsse also zu sich nach Hause fahren, um jemanden zu rufen, der ihnen helfen wird. Für Tika klingt das logisch und sie willigt ein, mit zu ihr nach Hause zu kommen und dort auf Hilfe zu warten. Veronica schaltet den Fernseher ein. Sie schauen gemeinsam einen Film, als die werdende Mutter plötzlich kaum noch Luft bekommt. Ihre 40-jährige Zeitgenossin zieht ihr eine Decke über den Kopf, greift nach einer Eisenstange und schlägt 40 Mal auf die junge Frau ein, bis sie bewusstlos ist. Sie blutet am Kopf, wacht jedoch nach wenigen Minuten wieder auf und bemerkt, wie sie in die Küche geschliffen wird. Um sich herum bemerkt sie Boxen, die mit Werkzeugen befüllt sind, unter anderem ein Teppichmesser. Das nächste, was sie sieht, ist, wie jemand mit genau diesem Teppichmesser in ihren Bauch schneidet und versucht, das Kind zu holen. Tika sammelt ihre letzten Kräfte zusammen und beginnt sich zu wehren. Die beiden Frauen kämpfen und schlagen sich. In einem Moment versucht Tika zu flüchten. Sie rennt panisch zur Haustür, doch diese wurde vorsorglich abgeschlossen. Und hinter ihr steht bereits die vollkommen geisteskranke Veronica. Sie schlägt wieder und wieder auf die 29-Jährige ein, bis diese bewusstlos zu Boden fällt. Sie fesselt ihre Hände mit den Füßen über dem Rücken zusammen und legt die junge Frau auf eine Matratze im Schlafzimmer. Dort lässt sie 2 Tage liegen, nachdem sie ihr Handy weggenommen und ausgeschaltet hat. Als Tika wieder zu sich kommt, kann sie kaum glauben, was gerade passiert. Zwar ist Veronica nicht sehr gut in dem, was sie tut und hat es somit nicht geschafft, durch die Haut durchzukommen, jedoch klafft eine große Wunde am Bauch der 29-Jährigen. Immer wieder erzählt die 40-jährige Entführerin ihr, wie wichtig es ihr sei, ein Baby zu bekommen und dass es ihr leid täte, aber es müsse nun mal sein. Am 3. Tag der Gefangenschaft wacht Tika plötzlich auf und bemerkt, wie ihre Peinigerin mit 6 Handtüchern, einer Schere, einem Messer und 2 Cuttermessern ins Zimmer kommt. Dann holt sie noch eine Schüssel mit heißem Wasser und eine mit Eiswürfeln. Sie stopft der jungen Frau ein Stofffetzen in den Mund und sagt, sie solle darauf beißen, wenn es zu sehr weh tut. Veronica steht noch einmal auf, legt eine CD von Michael Jackson ein und beginnt in Tikas Bauch zu schneiden. Bei vollem Bewusstsein. Sie bemerkt, dass es ziemlich schwer ist, durch Haut zu schneiden und nimmt all ihre Kraft zusammen und durchtrennt diese und beginnt weiter, die Muskeln zu durchtrennen. Plötzlich kommt sie bei der Blase an, schaut Tika in die Augen und sagt, so, ich werde jetzt durch die Fruchtblase schneiden und dann nach dem Baby greifen. Willst du, dass ich das jetzt mache oder möchtest du erst ein bisschen schlafen? Tika fleht sie an, jetzt aufzuhören und betont immer wieder, dass sie wirklich nicht mehr kann. Dann wird sie bewusstlos. Veronica lässt von ihr ab, legt sich vor die Zimmertür und schläft ein. Irgendwann wird Tika wach. Sie hat Unmengen an Blut verloren und ist desorientiert. Doch irgendwas in ihr bringt sie dazu, sich mit letzter Kraft aufzustellen und zur Tür zu kriechen. Die ganze Zeit wieder von der Angst umgeben, Veronica könnte aufwachen und sie zurückholen. Der Schlüssel steckt. Leise schließt sie die Tür auf, humpelt hinaus in den Flur und klingelt an jeder Tür des Hochhauses. Doch keiner öffnet. Im Treppenhaus bricht sie dann endgültig zusammen und schreit nach Hilfe. Als sie hinter sich blickt, sieht sie plötzlich Veronica. Diese versucht, sie zurück in die Wohnung zu zerren, als plötzlich ein Nachbar aus dem Obergeschoss kommt und fragt, ob alles in Ordnung sei. Veronica beteuert, dass alles gut ist. Ihre Freundin sei geisteskrank und habe mal wieder versucht abzuhauen. Als dieser sich gerade damit zufrieden geben möchte, sammelt Tika ein letztes Mal ihre ganze Kraft zusammen, zieht ihr T-Shirt hoch und weist den Mann auf ihren aufgeschnittenen Bauch hin. Dieser ruft sofort einen Notarzt und die Polizei. Für Tika kam die Hilfe gerade noch rechtzeitig. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie eine gesunde Tochter namens Miracle zur Welt brachte.
Oh mein Gott.
Es gibt so kranke Menschen da draußen, oder?
Das ist ja eine richtige psychische Erkrankung. Also es gibt da es gibt mehrere solcher Fälle.
Ich habe das mega viele.
Ich habe schon mal gehört,
ja,
dass das, also der Hintergrund da ist ja, die schneiden das Kind aus dem Bauch der Schwangeren raus, fügen sich selbst eine Kaiserschnittnarbe zu,
ja,
und gehen dann ins Krankenhaus und sagen, ich habe gerade mein Kind zur Welt gebracht, bitte genau, helft mir.
Ja.
Und tun so, als wären sie die Mutter.
Ja.
Also das ist wirklich eine Störung. Das ist, oh, ich finde das so, so schlimm.
Ich habe ganz, ganz viel darüber recherchiert und es gibt Unmengen an Fällen darüber. Mhm. Und es ist immer das gleiche Schema und das finde ich so spannend. Es ist ganz häufig so, dass Frauen, schwangere Frauen zu sich locken, indem sie sagen, ich habe Kinderkleidung zu verschenken. Und ich finde das so schlimm.
Ja, klar, weil das ist das, was die halt brauchen. Ne?
Genau.
Gerade wenn die sozial ein bisschen schwacher sind,
ja,
dann spielt denen das halt in die Karten. Da können die sich ja gefühlt gar nicht richtig gegen wehren, dass dann da jemand ist, der sagt, hey, ich kann dir helfen, ich habe was für dich.
Mhm.
Boah.
Vor ein paar Jahren ist so ein Fall auch in Brasilien aufgekommen. Und das wurde nur aufgedeckt, weil die Mutter eben auch ins Krankenhaus gefahren ist und gesagt hat, hier, ich habe gerade das Kind bekommen und ihr müsst mir jetzt helfen. Und die Ärzte festgestellt haben, dass diese Frau niemals schwanger war und dann die Polizei gerufen hat.
Mhm.
In den meisten Fällen überlebt eigentlich aber die Mutter nicht.
Ja, klar, weil die Frau blutet, ne?
Und es ist ja Wahnsinn, dass Tika das überhaupt überlebt hat.
Ja.
Also diese Tortur, dass ihr der Bauch aufgeschnitten wird bei lebendigem Leibe. Also die war nicht betäubt, die hat nichts bekommen, gar nichts. Die hat einfach nur durchgehalten. Und das Krasse ist ja auch, Veronica ist ja zu ihrer Blase gekommen. Das war ja nicht ihre Fruchtblase, das war ihre Blase.
Ja.
So. Hätte sie nicht aufgehört, hätte sie ja einfach ihre Blase durchschnitten.
Oh, komm ey.
Ja. Und die Tochter ist komplett gesund zur Welt gekommen. Da denke ich, ich drücke ganz, ganz doll die Daumen, dass dieses Kind ein normales Kind werden kann, mhm, und nicht einfach schon so einen Knacks im Mutterleib bekommen hat. Denn all dieser Stress, den die Mutter da hat, der geht ja zum Kind.
Ja, klar.
Ohne Frage. Und ich finde, das ist, also daran sieht man auch wieder, wie viel Kraft eine werdende Mutter hat, wenn es um ihr Kind
unendlich
geht. Also, das sind Maschinen. Als wir in Stockholm waren zusammen,
mhm,
haben wir uns doch ein, wie so ein
Naturschutzpark,
genau,
irgendwie sowas.
Da konnte man sich verschiedene Sachen angucken. Und der Berg nach oben war sehr steil.
Ja.
Da war eine Frau mit einem Zwillingswagen und die hat diesen Wagen da hochgehievt. Für mich war es ohne Kind und Kegel und ohne Handtasche schon so schwierig, da hochzulaufen. Und die hat den da hochgeschoben, dass ich dachte, also Frauen mit Kindern, ne? Das sind die richtigen Transformer.
Das ist so heftig. Das sind Maschinen.
Das sind Maschinen. Es ist echt so. Die entwickeln Kräfte, da kann aber jedermann einpacken.
Ja.
Unglaublich.
Ja, ich ziehe da meinen Hut vor. Das ist, glaube ich, etwas, was man wirklich erst nachvollziehen kann, wenn man Kinder hat.
Wahrscheinlich, ja.
Weil ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht.
Also es gibt ja auch so Fälle, wo ein Kind unter einem Auto festklemmt und die Mutter das Auto hochhebt,
ja,
oder so. Oder? Ich denke, bitte was?
Ja.
Wie funktioniert das?
Es ist total krass. Und ich habe diesen Fall vor einiger Zeit gehört und der hat mich so mitgenommen, weil ich immer gedacht habe, stell dir das mal vor, da kidnappt dich jemand und schneidet dir in den Bauch.
Mhm.
Und was glauben denn? Also viele Kinder sterben dabei auch, ne?
Klar.
Mit einem Teppichmesser.
Oh,
mit einem Cuttermesser mal rein.
Ja, und das ist ja auch das, was ich schon mal meinte. Du musst halt echt, um durch Haut zu schneiden, echt Kraft aufwenden.
Ja,
ne? Weil Haut ist echt, also ist so stabil.
Ja.
Das muss man erstmal machen, ne?
Ja, und dann durch den Muskel, ne?
Ja. Oh.
Und dann musst du auch noch was sehen, weil die blutet ja auf wie ein Schwein. Mhm. Logischerweise. Und das Schlimme ist, die Veronica, die hat ja auch Hilfe dabei. Ihr Sohn hat ihr ja geholfen, das alles zu tun.
Die hatte schon ein Kind.
Mhm. Ja. Und die wollte nochmal ein Baby haben. Und ich bin so froh, dass dieser Nachbar das noch gesehen hat. Weil Tika hatte ein dunkelblaues Oberteil an und da hast du das Blut nicht so doll gesehen.
Ja, nee, klar.
Schlepp dich auch mal hoch mit einem aufgeschnittenen Bauch, wenn du schon so weit durchgeschnitten bist, dass man schon deine Blase sieht, ne?
Ja. Wahnsinn. Ich richtig körperliche Schmerzen, ne? Ja, wenn, also bei mir nur, auch so. Wenn, nur wenn ich sowas höre.
Mhm. Ich finde, das ist einer der schlimmsten Fälle, die es gibt.
Ja. Ich finde es spannend, dass du Sorge hattest, dass wir den gleichen Fall haben.
Ja? Wir hatten uns doch, hatten wir uns nicht mal irgendwann drüber unterhalten?
Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns da mal drüber unterhalten hatten.
Ja.
Aber ich hatte den gar nicht mehr im Kopf.
Ah, okay. Also. Ja, es ist nämlich immer rein, wir sagen uns ja nie, was wir machen und es klappt eigentlich auch immer. Und ich habe ihr gestern Abend noch geschrieben, ich habe irgendwie Sorge, dass wir den gleichen Fall haben. Worum geht es bei deinem? Und Marei schrieb mir dann nur zwei Buchstaben. Ich dachte so, ja, damit kann ich nichts anfangen.
Ja, ich habe dir die Anfangsbuchstaben von meinem Fall geschrieben.
Ja, aber das...
Ja, und dann habe ich ja gesagt, dass der einfach schon weiter zurückliegt und dass wir deshalb hundertprozentig nicht den gleichen Fall haben werden.
Ja, genau.
Also, ich habe dann gestern bei der Recherche schon wieder gedacht, oh, ich muss meinen Suchverlauf mal löschen. Ja, weil das einfach gar nicht so cool ist irgendwie, was man dann so googelt.
Nee, genau. Also das war bei mir auch so von, was muss man tun, um Haut zu durchschneiden?
Ja.
Schwangeren Kind aus dem Leib geschnitten? Welche Kraft muss man aufwenden? Also ich dachte auch, wenn jetzt morgen meiner Nachbarin das Kind aus dem Leib geschnitten wird, dann ist die Polizei aber direkt bei mir auf der Matte, weil mein Suchverlauf auf alles klar. Das hinweist. Und ich auch genau Bescheid weiß jetzt.
Ja, und du das genau dann auch erzählen könntest im Verhör.
Also aber dann haben wir ja hier die Podcast-Folge.
Genau.
Und das ist ja unser Alibi.
Ja, dann haben wir einen Grund. Weißt du, was mir gerade auffällt, wie du mir so gegenüber sitzt? Ich weiß nicht, ob das bei mir auch so aussieht. Dass das Mikrofon wie eine Maske aussieht.
Ja, es ist eine Maske. Ja, es ist auch irgendwie, weil ich sehe so ein kleiner Spuckschutz davor.
Ja, ich sehe nämlich genau deine Augen und so das untere Teil noch deiner Nase.
Und der Rest, den oberen Teil.
Ja, den oberen Teil deiner Nase und der Rest wird verdeckt vom Mikro. Das sieht so aus, als würdest du eine Maske tragen.
Sieht das sehr hübsch aus?
Schon, ja.
Okay.
Schon sehr hübsch.
Ist mir wichtig.
Ja, das habe ich mir
gedacht. Bin jetzt aber gespannt auf deinen 100-jährigen Fall.
Ja, ich hoffe, er gefällt dir und ich hoffe, dass du ihn noch nicht kennst. In meinem heutigen True Stuff spreche ich über Karl Friedrich Wilhelm Großmann oder auch nur Karl Großmann genannt. Karl ist am 13. Dezember 1863 in Neuruppin geboren. Er war eines von insgesamt 8 Kindern. Er war schon immer ein eher auffälliges Kind, sagten seine Eltern. Hatte einen Hang zu Gewaltfantasien und lebte diese bereits in jungen Jahren an Tieren aus. Einer seiner Brüder sagte über ihn, der Karl, der war schon als kleiner Junge nicht ganz dicht. Komisch war es, was er immer so machen wollte. Richtig abartig. Als Karl mit 13 Jahren als Lehrling in einer Fleischerei anfing zu arbeiten, dauerte es nicht lange, bis er dort das erste Mal negativ auffiel. Es waren seine blutrünstigen Gedanken und Äußerungen, die er offen bekundete. Und so machte er dort wirklich auf sich aufmerksam. Und bereits 3 Jahre, nachdem er seinen Job dort antrat, wurde er auch schon wieder gekündigt, weil er die Frau seines Chefs sexuell belästigte. Sexuelle Annäherungen haben ihn seinen Job gekostet, hieß es. Und so hatte er spätestens zu diesem Zeitpunkt mit gerade mal 16 Jahren einen Stempel auf der Stirn. Und dies war kein guter. Also beschloss er, seinen Heimatort zu verlassen und in das 60 Kilometer entfernte Berlin zu ziehen, wo er 15 Jahre lang blieb. Und auch hier arbeitete er wieder als Fleischer, was jedoch wieder nicht lange hielt. Aus verschiedenen Gründen, hieß es damals, musste er seine damalige Stelle verlassen. Also zog er weiter, als Bettler und Kleinkrimineller durch Süddeutschland. Er zog umher, ohne Sinn und Verstand und in seinem Kopf immer dieselben Fantasien. Sich an jungen Frauen vergreifen zu wollen, Macht ausüben zu können, ihnen überlegen zu sein, alles mit ihnen tun zu können, was er will, ohne Rücksicht nehmen zu müssen. Und bereits mit 36 Jahren, im Jahr 1899, wurde Karl das erste Mal verhaftet. Wegen Sittlichkeitsverbrechen, hieß es damals. Zu 15 Jahren musste er ins Zuchthaus. Aber warum? An einem Tag in diesem Jahr, im Jahr 1899, konnte er seine Fantasie nicht mehr nur eine Fantasie sein lassen. Er musste ihr nachgehen. Der Drang, das Verlangen war zu groß. Er beobachtete mehrere Tage, schaute genau hin, um seine Chance, die er bekommen würde, nutzen zu können. Also lauerte er einem jungen Mädchen auf. Sie war gerade einmal 10 Jahre alt, stand am Anfang ihres Lebens. Er lauerte ihr auf, zog sie an einen dunklen Hauseingang und brachte sie in einen Hinterhof und verging sich dort an ihr. Nachdem er seinen sexuellen Trieb befriedigt hatte, ließ er sie liegen, in der dunklen Ecke eines kalten und dreckigen Hinterhofs. Einen kurzen Moment lang hatte er das Gefühl, Befriedigung zu spüren, doch das war an diesem Tag nicht genug. Ganz im Gegenteil, seine Lust nach mehr war geweckt und er ging ihr nach. Noch am gleichen Tag verging er sich an einem weiteren Mädchen, ein Kind. Sie war gerade einmal 4 Jahre alt, als er sie sexuell missbrauchte. Auch sie ließ er liegen, wie ein wertloses Etwas. Das kleine Mädchen starb noch am selben Tag an den schweren Verletzungen der Misshandlung. Sie verblutete. Und Gott sei Dank kam dies raus und er wurde weggesperrt. 15 Jahre Zuchthaus sollten es werden. In der Hoffnung, dass er danach ein anderer wäre und seine Lust zügeln könnte. Doch bereits 14 Jahre später kam er wieder raus. Und 1913 zog Karl zurück nach Berlin. Aber seine Lust nach Frauen, das tiefe Verlangen danach, war nicht weg. Ganz im Gegenteil. Es war noch größer. Es wuchs in ihm. Von Jahr zu Jahr, welches er im Zuchthaus saß und auf den Tag wartete, an dem er wieder draußen sein wird. Er nutzte die Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges zu seinem Vorteil. Die hohe Arbeitslosigkeit und Unruhe der Menschen war deutlich zu sehen. Seine Opfer? Alleinreisende Frauen oder Prostituierte. Kurze Zeit nach seinem Umzug nach Berlin sprach er auf der Straße die 21-jährige Corinna an. Sie hatte damals braune Haare und war alleine unterwegs. Er bat ihr an, sich in seiner Wohnung aufzuwärmen. Sie könne gerne mit ihm in seine Wohnung gehen, etwas Warmes trinken und sich an einem Ofen etwas aufwärmen. Doch gerade in seiner Wohnung angekommen, schlug er ihr auf den Hinterkopf. So fest, dass sie zu Boden fiel. Aber nicht fest genug, als dass sie völlig das Bewusstsein verloren hätte. Auch an ihr verging er sich. Mehrmals. Am Ende eines Tages rund 23 Mal, bis sie sich kaum noch bewegen konnte. Blutend lag Corinna auf dem kalten Boden seiner Wohnung. Als sie flüsterte, bitte lassen Sie mich gehen, entwich ihr letzter Atem aus ihrem Mund, als er das Messer in die Hand nahm und ihr langsam aber fest in die Brust stach. Er stach zu. Einmal, zweimal und wieder und wieder. Und als wäre das nicht genug, begann er die Leiche der jungen Frau zu teilen. Zuerst mussten die Hände ab. Ein sauberer Schnitt, so wie er es in der Schlachterei gelernt hat. Danach die Arme. An der Schulter setzte er an und trennte mit dem Gelenk den Arm vom Körper. Er ging sorgsam und akribisch vor, bis die junge Frau in alle Einzelteile zerlegt auf seinem Boden vor ihm lag. Danach brachte er Teil für Teil raus. Er verstreute die junge Corinna, beziehungsweise das, was von ihr noch übrig blieb, im Kanal und in den Parks um seine Wohnung herum. Aber Corinna war nur der Anfang. Danach kam Martina, Anke, Marlene, Heidi, Anna und viele weitere. In den Jahren 1918 bis 1921 fanden die Polizisten in Berlin Körperteile von den etwa 23 jungen Frauen. Alle im gleichen Muster umgebracht und alle in Teile zerlegt. In manchen Monaten hat die Polizei nahezu täglich neue Teile einer Leiche gefunden und waren ihm immer auf der Spur. Am 21. August 1921 holte Karl sich sein letztes Opfer, Marie Nietzsche, in seine Wohnung. Unter demselben Vorwand wie bei allen anderen Frauen zuvor auch. Ob sie ihm nicht als Wirtschafterin behilflich sein wolle, hat er sie gefragt und ihr dann die Wohnung zeigen wollen. Marie war eine junge Frau, wirklich ein hübsches junges Mädchen. Doch schon immer war ihre Stärke wohl ihre beste Eigenschaft gewesen. Als sie in der Wohnung von Karl ankam und er sich über sie hermachen wollte, schrie sie. Laut und immer lauter. In der Hoffnung, dass jemand hören würde. Und so kam es. Die Nachbarn von ihm wurden auf sie aufmerksam und riefen die Polizei. Diese brach kurze Zeit später die Wohnungstür auf und verschaffte sich Zutritt. Sie nahmen ihn fest und brachten ihn weg. Zurück blieb eine junge Frau, die es schaffte, am Leben zu bleiben. Eine von bis dahin 23. Am Leben, aber gebrochen und voller Angst. Bei dem folgenden Prozess kam heraus, dass Karl Großmann wohl nicht nur 23 Frauen, sondern an die 100 Frauen auf seinem Gewissen haben müsse. Denn da er am schlesischen Bahnhof einen eigenen Wurststand besaß, kam die Vermutung auf, dass er einige der jungen Frauen zu Fleisch- und Wurstwaren verarbeitet hat und so Beweise für immer vernichten konnte. Und auch wenn nie nachgewiesen werden konnte, dass auch selbst einzelne Teile verspeist haben sollte, blieb dies immer eine Vermutung. Wer der Verhandlung gegen Karl Großmann folgte, hatte den Eindruck, dass die zur Anklage stehenden drei Fälle nur ein Bruchteil der Lustmorde gewesen sind, deren sich Großmann tatsächlich schuldig gemacht hat. Die Verhandlung wurde durch den Selbstmord des Angeklagten am Morgen des 5. Juli abgeschlossen, hieß es in der damaligen Zeitung. Er hatte sich aus dem Bettbezug seines Bettes einen Strick gedreht und diesen an einem Nagel in seiner Zellentür befestigt und sich daran erhängt. Er starb mit 58 Jahren und nahm den Großteil seiner Opfer, zumindest ihre Identitäten, mit ins Grab.
Ich kenne den Fall tatsächlich.
Ja.
Und ich finde das so pervers. Ich habe mich da aber nie so eingelesen. Also ich wusste nur, dass das ein Serienmörder ist. Und ich fand es gerade ganz, ganz spannend und habe mir ganz, ganz viele Notizen dazu gemacht. Ich wusste auch, dass er in der Fleischerei gearbeitet hat und das finde ich immer so eklig. Ich habe seitdem ja ein gespaltenes Verhältnis zu Fleischereien tatsächlich.
Ja.
Und dieser Punkt, den du gerade gesagt hast, das wusste ich auch gar nicht, dass vermutet wird, dass er das Fleisch auch verarbeitet hat, ist so pervers, das ist doch so ekelhaft. Du kannst ja auch, in Wurst kannst du ja alles reinpacken, ne?
Klar, das A wird das eh gewürzt und so klein gemacht, dass man das... Den Unterschied wahrscheinlich, du schmeckst es nicht. Und das, als ich das gelesen habe, dachte ich so, boah, okay, ich muss über diesen Fall sprechen, weil ich es so perfide finde, dass wirklich vermutet wird, dass er die einfach verarbeitet hat. Und dann kann man ja überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie viele Frauen es waren.
Nee, weil
in diesen Jahren sind unendlich viele Frauen verschwunden.
Tatsächlich?
Mhm.
Ich kenne den nur von diesen Listen mit Serienmördern. Also ich kannte den Fall überhaupt nicht detailliert. Ich finde es aber auch immer erschreckend, wenn ich höre, dass sich Männer an Kindern vergehen. Eine Vergewaltigung ist immer schlimm, ne?
Ja.
Aber ein vierjähriges Kind kriegt so starke Verletzungen dadurch. Oder ein zehnjähriges Kind. Ich finde, das ist an Perversität nicht zu übertreffen.
Ja. Und natürlich ist die Vierjährige daran verblutet.
Ja.
Weil der Körper ist auch nicht dafür gemacht. Also das ist so...
Oh. Ich verstehe diesen Hang auch nicht.
Nee.
Und dann hat er ja, nachdem die Zehnjährige und die Vierjährige seine Opfer wurden... 15 Jahre Haft dafür bekommen. Mhm. Findest du das fair?
Nee.
Nee, oder?
Also, ich glaube, in dem damaligen Strafsystem gab es lebenslänglich nicht. Ich glaube schon, dass 15 Jahre viel waren.
Okay.
Und im Zuchthaus hatte man ja auch immer die Hoffnung, das habe ich mir auch nochmal so ein bisschen reingelesen, dass die ihr Verhalten ändern. Also, dass das etwas an deren Substanz quasi ändern würde.
Ja. Aber im Zuchthaus wurde ja nichts gemacht, was das irgendwie hätte ändern können. Das ist ja das große Problem.
Ja, die haben da auch nur ihre Zeit abgesessen am Ende des Tages und halt gearbeitet auch.
Ja,
ne?
Genau. Die mussten ja unheimlich viel arbeiten im Zuchthaus. Und da war es ja gar nicht jetzt mit der therapeutischen Behandlung, die man heute zum Beispiel bekommt. Mhm. Wobei auch solche Leute wie er ja in der Regel sehr, sehr gute, also sehr gut da drin sind, Leute zu manipulieren.
Mhm.
Also das sieht man ja auch immer wieder an Verbrechern bei uns in den Gefängnissen, wie die Therapeuten manipulieren teilweise. Ja. Und die sagen, nee, für den lege ich meine Hand ins Feuer. Und dann ist der 2 Tage draußen und bringt wieder jemanden um.
Ja. Ja, und mit Mitte 30 ist man halt auch noch jung, ne?
Ja, absolut.
Also dann hast du ja noch dein ganzes Leben vor dir.
Genau.
Und hätte die eine nicht geschrien, die Marie, dann also hätte das wahrscheinlich gar kein Ende genommen.
Ja. Aber auch schlimm, dass die dem gar nicht auf die Fährte gekommen sind. Also auf die Fährte schon irgendwie.
Ja.
Aber dass sie den nicht stellen konnten bei so vielen Opfern. Überleg mal, heute hinterlässt du irgendwo einen kleinen Fussel von deinem Pullover und wirst deshalb dingfest gemacht.
Mhm.
Und damals konntest du einfach an die 100 Frauen töten, ohne dass es aufgefallen ist.
Ja.
Es ist aufgefallen, dass die Frauen weg waren, aber nicht, dass er das war. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen.
Natürlich ist es halt auch aufgefallen, weil er die Teile von den Leichen ja auch einfach in den Kanal geworfen hat. Ne? Und die sind ja auch irgendwo angeschwemmt worden. So, und deshalb ist es aufgefallen. Oder weil ein Hund in den Park rennt und mit einem Arm wieder rauskommt.
Oh, also, überleg mal, dein Hund kommt mit einem Arm wieder.
Oder einem Fuß. Also hat die ja wirklich in so kleine Teile zerteilt, dass er immer mal so ein paar Stücke halt mitnehmen konnte. Und so hat er die immer nach und nach aus der Wohnung gebracht.
Das finde ich so ekelhaft. Und ich finde auch, dass dieser Fall wieder zeigt, wie gefährlich der Job einer Sexarbeiterin ist.
Ja.
Das ist so schlimm. Wahnsinn. Stell dir mal vor, du machst diesen Job. Also, ich hatte damals eine in der Schule, die hatte da immer Bock drauf.
Ja.
Kann ich in der nächsten Folge mal erzählen, das ist ganz witzig. Die fand das gut. Und ich habe immer schon gesagt, das ist so gefährlich, weil so viele kranke Menschen zu Prostituierten gehen. Also, in der Regel ist es ja so, dass wenn man nicht ganz kacke ist, kann man in eine Disco gehen und sich eine von den Frauen mit nach Hause nehmen. Mhm. Man muss dafür kein Geld bezahlen. Und in der Regel sind das ja Männer, die es erregt, Geld für Sex zu bezahlen.
Ja.
Es ist ja nicht die Frau, die da sitzt. Nee, nee. Und es ist auch nicht der Akt an sich, sondern es ist diese Macht.
Genau.
Ich bezahle dich und du musst tun, was ich sage.
Richtig, die kaufen sich einfach die Frau an der Stelle für den Moment.
Und damit hätte ich ein Problem.
Mhm.
Ich frage mich auch, wie er es geschafft hat, sich 23 Mal an einer Frau zu vergehen.
An einem Tag.
An einem Tag.
Ja.
23 Mal.
Ja, ich habe mal so in einem anderen Podcast einen Fall gehört, da war das auch so. Dann fangen die an und hören wieder auf und fangen wieder an und hören wieder auf. Mhm. Und also auf brutalste Art und Weise auch, ne? Mhm. Also mit einem Stück Holz, mit einem Besenstiel. Also
ja,
nicht nur durch das, was man selber mit sich bringt, sondern halt auch durch Hilfsmittel an der Stelle, ne?
Wie groß muss der Hass auf Frauen sein, um so etwas zu tun?
Ja, ich weiß gar nicht, ob das Hass auf Frauen ist oder was da genau in diesem Kopf an der Stelle vor sich geht, aber das ist
schwierig.
Wie gut, dass wir in der heutigen Zeit leben.
Ja.
Und ich habe halt Serienmorde dafür gegoogelt.
Ja.
Und musste feststellen, dass die immer, also je mit voranschreitender Zeit weniger geworden sind.
Mhm.
Also dass es in der heutigen Zeit, in der wir leben, so gut wie keine Serienmörder mehr gibt.
Genau.
Und nur sehr, sehr wenige. Und in Deutschland, also das ist das, was du halt sagst, die Aufklärungsrate ist viel zu groß. Es fällt doch viel zu schnell auf. Also auch Prostitution ist bei uns inzwischen als Sexarbeiterin ein anerkannter Beruf oder Sexarbeiter.
Ja.
Das bedeutet, wenn denen etwas passiert, dann wird das gemeldet, das fällt auf. Es ist nicht so, dass die irgendwie nicht gelistet sind oder irgendetwas und man sich an denen deshalb vergehen kann. Und ich muss sagen, Gott sei Dank.
Auf jeden Fall. Sehe ich auch so.
Also es ist natürlich, ich würde diesen Job nicht machen, aber viele machen den auch, weil sie es gerne machen, ne? Weil die da Spaß dran haben.
Und dann finde ich es legitim.
Völlig.
Also komplett. Ich finde diesen Menschenhandel ganz schlimm, wenn Frauen aus Osteuropa hierher gelockt werden und das tun, um ihre Familie irgendwo anders ernähren zu können, dann finde ich das ganz grausam.
Ja.
Aber wenn Frauen sich hier dafür entscheiden und sagen, ja, ich bin auch so immer mit jedem ins Bett gegangen und dann kriege ich wenigstens Kohle dafür und ich finde das vielleicht ganz erregend, das zu tun, dann finde ich das total legitim.
Ja, sehe ich ganz genauso. Also, ich finde es trotzdem ein gutes Gefühl zu wissen, dass durch die heutige Aufklärungsrate sowas weniger wird.
Absolut, sehe ich auch so.
Also, kann man wirklich nur sagen, Gott sei Dank, weil das ist, finde ich, ganz, ganz schlimm.
Ja, sehe ich auch so. Ich habe von einer Hörerin auch eine ganz erschreckende Geschichte mitbekommen.
Mhm.
Die werde ich nicht in Hörbuchform erzählen, sondern ich werde einfach ein bisschen mit dir drüber quatschen, weil ich das auch ganz schrecklich finde. Kennst du Leute, die nach dem Abi nach Amerika gegangen sind und dort als Nanny oder als Au-pair-Mädchen gearbeitet haben?
Ja.
Ich auch. Und hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, dass das gefährlich sein könnte?
Ja.
Echt?
Ja.
Nee, habe ich nie.
Deshalb habe ich es nicht gemacht.
Echt?
Ja.
Nee, also das habe ich nie. Also ich dachte immer, gut, dann geht man da hin und dann passt man auf Kinder auf und...
Also ich glaube, es ist halt so ein bisschen auch der Unterschied, ob du mit so einer guten Organisation hingehst oder wie das du auf eigene Faust suchst. Mit einer Organisation hätte ich mal ein besseres Gefühl auf jeden Fall. Mhm. Aber generell bist du halt in einem anderen Land und wohnst bei denen im Haus und du weißt halt nicht, was das für Menschen sind.
Genau. Und so war das nämlich auch 2015, als Anna von England nach Chicago gegangen ist.
Mhm.
Und die ist in eine Familie gekommen, wo die beiden Eltern von Jacob, also Kevin und Lila, sehr viel gearbeitet haben. Die hatten eine eigene Werbeagentur und haben gesagt, Menschen, Au-pair-Mädchen wäre klasse, die können uns mit Jacob super gut unterstützen. Und das hat Anna auch gemacht. Also sie hat all ihr Herzblut in dieses Kind investiert und hat mit dem eigentlich alles gemacht und hat irgendwann komplett die Mutterrolle übernommen, weil Layla nämlich eigentlich gar nicht in der Lage war, dieses Kind großzuziehen. Sie war immer so ein Workaholic und nie großartig daran interessiert, das Kind zu erziehen. Und irgendwann, nach und nach, und ich finde es gar nicht so verwerflich, hat Kevin dann gemerkt, dass Anna sich viel besser um seinen Sohn kümmert als die eigene Mutter. Und Anna war nun auch jung und schön und lustig und hatte eine tolle Verbindung zu seinem Kind. Und irgendwie hatte er dann auch plötzlich eine sehr gute Verbindung zu ihr. Und sie fand ihn auch ganz gut.
Mhm.
Wenn es kam, wie es kommen musste, die beiden haben eine Affäre angefangen und sich unsterblich ineinander verliebt. Und Kevin hat dann zu ihr gesagt, ich werde Layla verlassen und wir beide, wir bauen uns zusammen was auf und wir behalten Jacob bei uns, weil sie ohnehin eine schlechte Mutter ist. Und am nächsten Tag wollte er ihr das sagen Und genau an diesem Tag, es war auch wieder Dezember, ist Layla den ersten Tag nach 3 Jahren eher von der Arbeit zurückgekommen und hat die beiden in Flagranti erwischt. Und ist dann völlig ausgetickt, als sie die gesehen hat, und hat das ganze Schlafzimmer zerlegt, rumgepöbelt, gemacht, getan, sodass den beiden irgendwann nichts anderes mehr übrig blieb, als die Polizei zu rufen. Die hat Layla dann abgeholt und erstmal eine Nacht in eine Zelle gebracht und dann aber wieder freigelassen. Und Layla hat sich in ein Taxi gesetzt, hat sich eine Waffe besorgt und hat Ella umgebracht.
Oh Gott.
Und nicht genug, sie hat Ella umgebracht und daraufhin ihr die Kopfhaut abgeschnitten. Also sie hat ihr alles abgeschnitten, was sie schön gemacht hat. Ella hatte ganz lange blonde Haare, sehr volle Haare. Layla war nicht so eine hübsche. Sie hat ihr die Wimpern abgeschnitten, sie hat die Finger abgetrennt, sie hat ihr die Zähne ausgeschlagen, nachweislich aber erst, als sie tot war. Also sie hatte so einen Hass auf dieses Mädchen und hat diese ganzen Sachen im Haus verteilt. Boah. Und als Kevin abends nach Hause kam, hat er diese Sachen nach und nach gefunden. Sie kam nämlich zu Hause rein an diesem Abend und hat dann gesehen, dass ihre Schuhe noch im Flur stehen und dann lag die Jacke auf der Couch und so ging es so nach oben hoch. Mhm. Und so hat sie die Einzelteile von Anna dann platziert. Und ich finde das so hammerhart. Stell dir mal vor, du schickst dein Kind dahin und ja, die verliebt sich in den. Das ist dann doof gelaufen. Dann wird die von dieser Frau umgebracht.
Ja, aber das ist halt auch wieder das Waffengesetz vor Ort, ne? Deshalb finde ich das eh schwierig.
Ja, finde ich auch. Jeder kann da einfach eine Waffe haben und darf ja auch sein Grundstück da verteidigen. Klar. Das finde ich auch toll, ne?
Ja.
Also, es gibt so kranke Stories da drüben. Ich habe das Gefühl, in Amerika passieren mehr kranke Stories als hier. Und
ja, ist auch so.
Ich habe dann versucht, mich in die Lage hineinzuversetzen, was ich natürlich nicht kann, weil mir sowas noch nicht passiert ist. Aber ich denke mir, wenn mein Mann sich in eine andere Frau verliebt, dann bringt es mir gar nichts, sie zu töten. Nein. Dann kann ich sauer sein und meinetwegen auch die Bude zerlegen. Da habe ich echt Verständnis für.
Ja.
Dann soll die da alles zerhacken und die soll die Absätze von den Schuhen kaputt schlagen. Und machen und tun. Und das Auto zerkratzen von ihm, alles gut. Aber warum soll sie sich denn ihr Leben auch noch versauen? Denn sie ist ja, ins Gefängnis gegangen, lebenslang. Sie wird ihr Kind nicht mehr wiedersehen. Das Kind wächst jetzt ohne Mutter auf und mit einem völlig gestörten Vater, weil der Sachen gesehen hat, die unser Verstand gar nicht verkraften kann eigentlich.
Ja, hat auch halt, also hat niemand was von, ne?
Nee, es ist für niemanden, also sie hat einfach nur diese Frau aus dem Weg geschafft.
Ja.
Und sie sagt ja bis heute, dass es ihr das wert war.
Ja.
Und da frage ich mich, war die vorher schon geisteskrank oder hat die in dem Moment so einen Schalter umgelegt?
Ich hoffe weißt du? Fast Zweiteres.
Ja, ich hoffe auch.
Das ist was Situationsbedingtes war, wobei das kriegst du ja noch schwerer in den Griff eigentlich. Ja. Ne? Wie gut, dass ich jetzt eine etwas lustige, ganz kurze Story zum Abschluss habe.
Eine lustige Crime-Story?
Ja, eine lustige Crime-Story. Hat mir ein guter Freund geschickt.
Ja.
Und ist auch ungefähr eine Woche her. Ein bisschen länger. In der Nacht vom 5.12.2020 an einem Samstag schlichen 2 Frauen durch die dunklen Straßen der Lübecker Innenstadt und waren drauf und dran, einen geschmückten Tannenbaum zu entwenden. Diese wurden jedoch direkt vom Beamten des 3. Polizeireviers aufgehalten und müssen sich jetzt dem Maß einer Strafanzeige stellen.
Das hätten wir beide sein können.
Ja, nur, dass wir keinen Tannenbaum schmücken.
Was?
Dass wir keinen Tannenbaum klauen.
Oh, ich muss dich enttäuschen.
Hast du einen Tannenbaum geklaut, Lena?
Ja, sowas in der Art. Ich fühle mich auch wirklich schlecht.
Jetzt komm.
Ich fühle mich wirklich schlecht. Und ich habe ja heute schon von dem Mann erzählt, der bei mir wohnt.
Ja.
Der hat mich auch richtig gerügt dafür. Der fand es richtig verwerflich, dass ich das getan habe. Aber irgendwie, ich gehe jedes Jahr mit ihm los und kaufe einen Tannenbaum. Und ich möchte immer einen krüppeligen Tannenbaum haben. Einen, den keiner nimmt. Und jedes Jahr hält er mich davon ab. Und dieses Jahr war das erste Jahr, wo ich gedacht habe, ich möchte einen schönen Weihnachtsbaum. Der soll richtig schön gewachsen sein.
Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch einen wunderschönen Tannenbaum.
Ja, aber ich habe ihn wirklich mit schlimmen Mitteln bekommen. Und ich fühle mich schlecht. Wir sind dann losgefahren und kein Tannenbaum war mir gut genug. Er ist mit mir wirklich von einer Station zur nächsten gefahren. Und er hatte eine Seelenruhe dabei und hatte totales Verständnis, dass ich diese ganzen Tannenbäume nicht wollte. Und irgendwann sehe ich den Tannenbaum. Ich dachte, ich muss den haben. In dem Moment geht da aber ein Mann hin und entscheidet sich auch quasi für diesen Baum. Ich dachte, nee, das kann ja nicht sein. Ich will den haben. Und dann habe ich mich neben ihm hingestellt und mit meinem Freund gesprochen und so gesagt, nee, aber Also das hier ist wirklich der schönste Baum, den es gibt. Der sah nicht so schön aus. Aber ich finde, das ist wirklich der schönste Baum, der hier steht. Und er so, ja, meinst du? Ja, auf jeden Fall. Also besser geht es nicht. Und dann wurde der Mann neben uns auch auf uns aufmerksam und guckte dann so und sagte dann, entschuldigen Sie, Sie scheinen ja so ein bisschen Ahnung davon zu haben. Meinen Sie, dass dieser Tannenbaum hier gut gewachsen ist? Und hatte meinen Baum, meinen perfekten Baum in der Hand.
Oh nein!
Und ich dachte, nein! Und ich so, ah, wir haben uns den auch schon angeguckt, aber sehen Sie, wenn Sie den mal so ein bisschen drehen, der ist wirklich asymmetrisch gewachsen. Also wenn mein Freund mit dem nach Hause kommen würde, ich wäre nicht so happy. Nee? Nee, gut, dann lasse ich das. Und dann hat er den stehen lassen und hat uns noch Tipps gegeben, wo wir noch weiter nach Bäumen gucken können. Und ich dachte, nein, du bist ein richtig guter Mensch. Und dann sind wir noch irgendwie an ganz viele andere Orte gefahren, haben aber keinen gefunden. Und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen den jetzt holen. Und mein Freund hat mehrmals betont, dass ich jetzt echt in die Hölle komme und dass uns dieser Tannenbaum Pech bringen wird. Und seitdem fühle ich mich richtig schlecht. Und ich kann den gar nicht genießen. Und ich möchte sowas auch nie wieder tun. Und falls er unseren Podcast hört, hiermit entschuldige ich mich dafür, dass ich das getan habe. Aber er steht so schön bei mir im Wohnzimmer.
Ja, er steht wirklich schön im Wohnzimmer.
Ja.
Er sieht wirklich toll aus.
Und ich finde das fast noch krimineller, was ich getan habe, als durch die Lübecker Innenstadt zu gehen und einen geschmückten Tannenbaum zu klauen.
Ich dachte mir, vielleicht haben die einfach wirklich gar kein Geld und da stehen so viele geschmückte Tannenbäume.
Ja,
das fällt doch nicht auf. Sich so, ach komm, einer mehr oder weniger.
Ja, mein Gott, sollen ja einen Tannenbaum klauen, mein Gott. Also wirklich, Tannenbaum.
Mm. Als ich mit meinem damaligen Freund zusammengekommen bin, war ich ja noch echt jung und habe gesagt, also ich möchte auf jeden Fall einen Tannenbaum in unserer Wohnung haben, aber du musst den selber schlagen.
So. Oh nein.
Und wie Männer dann sind, so Challenge accepted, okay. Also sind wir an einem Sonntag über die Dörfer gefahren und haben nach Tannenbäumen geguckt, zum selber schlagen. Haben das nicht so richtig gefunden, aber haben irgendwann ein Feld mit lauter Tannenbäumen gefunden.
Oh nein!
Sind dann auf dieses Feld drauf und haben so geguckt und haben uns einfach einen entschieden. Und dann kam da auch so ein osteuropäischer Mitarbeiter dieses Hofes an und hat uns sogar noch geholfen, diesen Tannenbaum zu schlagen. Ich hatte erst richtig Panik, als er ankam, weil ich dachte, boah, jetzt kriegen wir gleich die Ansage unseres Lebens, was wir hier machen.
Ja.
Nee, der hat noch geholfen, hat den auch noch eingetütet mit aufs Auto rauf und dann haben wir halt gefragt, wo wir den dann jetzt bezahlen sollen. Sagt er, ja, bei ihm nicht. Weil er darf gar kein Geld annehmen, aber die Straße runter ist der Hof und da könnte man das machen.
Okay.
Und dann haben wir uns ins Auto gesetzt und auf die Straße runtergefahren, aber da war kein Hof. Und vielleicht sind wir in die falsche Richtung gefahren. Aber wir sind nicht nochmal umgedreht, um in die andere Richtung zu fahren.
Oh, ihr habt ihn geklaut.
Ja.
Weißt du, wie lange es dauert, bis so ein Baum so groß ist?
Ja, ja.
Und ihr habt ihn einfach geschlagen.
Ja, also du kanntest ja unsere damalige Wohnung nicht, aber die Decke war so 5 Meter hoch und dieser Baum war bestimmt so 3,50 Meter oder so.
Hast du dich richtig schlecht gefühlt?
Tatsächlich, ja. Ich habe mich nochmal so richtig schlecht gefühlt, als ich den dann im Januar über den Balkon runtergeworfen habe und er von der Müllabfuhr abgeholt wurde.
Das ist richtig schlimm. Du hast ihn von seiner Familie weggerissen auch.
Normale du hast Bäume. Einem anderen Mann den schönen Tannenbaum geklaut.
Ja, aber
geklaut,
ich bereue das ja auch.
Ja, ich ja auch.
Ich sehe keine Reue bei dir im
Gesicht. Doch, das siehst du nur nicht, weil du so wenig von meinem Gesicht siehst. Nee, ich bereue das schon. Habe ich auch nie wieder gemacht.
Über Reue werden wir auch nochmal sprechen. Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob Marei weiß, was echte Reue ist. In diesem Sinne schließen wir heute mal lieber das Buch, ja, bevor wir uns hier noch richtig in die Flicken bekommen.
Also das passiert gleich, wenn das Mikro aus ist. Dann geht's hier richtig zur Sache. Aber Leute, wir haben zwar schon viele Sexgeschichten gehört, aber spam uns gerne weiter zu.
Ja, und in der nächsten Folge werden wir sie alle veröffentlichen.
Ohne Namen. Also
ja, natürlich.
Keine Sorge, das bleibt anonym, es sei denn, ihr wollt, dass wir euch nennen. Aber seid gespannt, ich glaube, es wird richtig witzig.
Ja.
Ich freue mich jetzt schon aufs Aufnehmen.
Ich mich auch.
In
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.